Ihr Lieben da draußen, seid gegrüßt zu einer neuen Episode des Lesedusche-Podcasts.
Herzlich willkommen.
Zunächst muss ich mich bei euch entschuldigen, da ich heute dank einer Erkältung, die ich mir auf dem Rückflug aus dem Urlaub zugezogen habe, so verschnupft klinge und verstopft und irgendwie, ich habe versucht, es zu optimieren vorher, aber besser wird's nicht werden.
Ja, aber ich wollte doch nicht auf dich verzichten, weil das Gespräch lebt natürlich davon, dass wir da beide dran teilnehmen.
Da hast du absolut recht. Apropos teilhaben. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch da draußen bedanken für die vielen wirklich schönen Rückmeldungen, die ihr uns, ja, jetzt wirklich doch vermehrt schickt oder geschickt habt über verschiedene Kanäle, sei es YouTube, sei es Spotify, da geht es ja auch, dass man da Kommentare schreiben kann, oder über unsere Website. Und da sagen wir nochmal ganz herzlichen Dank, da freuen wir uns sehr, weil wir auch dann besser verstehen, ja, was euch bewegt, welche Motivation ihr habt, dass ihr dem Lesedusche-Podcast zum Teil ja schon sehr lange folgt, auch was für Wünsche ihr habt. Das alles erfahren wir natürlich nur, wenn ihr uns schreibt, weil wir noch keine Gedanken lesen können. Damit bin ich aber auch schon am Ende dieses kleinen Intros. Jetzt hören wir die Quelle, wie immer, und steigen dann direkt ein in unser neues Thema.
Los geht's. Unter Männern, sagte sie zu Griswold, war er vielleicht so, wie sie ihn schildern. Und als Mann können sie recht haben. Doch ich bleibe dabei, dass er unter Frauen ein ganz anderer war und dass niemals eine Frau Poe hat kennenlernen können, ohne für ihn ein tiefes Interesse zu empfinden. Er ist mir immer nur als ein Muster von Eleganz, Vornehmheit und Hochherzigkeit erschienen. Es war zu Astor House, wo wir uns zum ersten Male sahen. Willis hatte an der Table d'hôte den Raben mir vorgeführt, über den der Autor, so sagte er mir, meine Meinung kennenzulernen wünschte. Die geheimnisvolle, übernatürliche Musik dieses seltsamen Gedichts durchdrang mich so völlig, dass ich, als ich vernahm, Poe wünsche mir vorgestellt zu werden, ein eigenes Gefühl empfand, das etwas von Schrecken hatte. Er erschien mit seinem schönen, stolzen Haupte, seinen düsteren Augen, aus denen das Licht der Auserwähltheit flammte. Ein Licht zusammenfließend aus Empfindung und Gedanke, mit seinen Manieren, die eine nicht wiederzugebende Vereinigung von Hoheit und Lieblichkeit waren. Er grüßte mich, ruhig, ernst, fast kalt. Doch unter dieser Kälte zitterte eine so merkbare Sympathie, dass ich nicht umhin konnte, von ihr den tiefsten Eindruck zu gewinnen. Ja, hier wurden wir Zeuge der Beschreibung der besonderen Attraktivität des berühmten amerikanischen Autors Edgar Allan Poe. Und zwar durch Frances Osgood, ihres Zeichens auch amerikanische Autorin, und gerade dabei, den erfolgreichen Autor des, ja, auch wohl erfolgreichsten Gedicht von ihm, des Raben, kennenzulernen.
Ja, sehr interessant. Das hat man ja sehr plastisch vor Augen. Wenn ich an Edgar Allan Poe denke, dann habe ich immer so ein bisschen was Düsteres vor Augen. Also ein Porträt oder diese Porträts, die sind ja immer so, weiß ich nicht, so ein bisschen gruselig. Mhm. Diese großen, dunklen Augen. Das Ganze, er war ja nicht sehr groß. Ich glaube, er war 1,69 oder so, habe ich mal irgendwo gelesen. Eher ein schmächtiges Kerlchen. Aber eben sehr dominant, diese Augen, dunklen Augen in diesem Gesicht. Das, und so eine finstere Miene, so ein bisschen. Macht immer eine finstere Miene, auch auf den Porträts, die wir uns angeguckt haben.
Ja, und er gehört auch wohl zu den wenigen Autoren, also ein paar hat sicherlich gegeben, aber er gehört dazu, deren Aussehen gleich mit Legende geworden ist. Deren Leben und Aussehen, so muss man beides nennen, mit Legende geworden sind für die Erscheinungsform. Und das hört man ja auch so ein bisschen raus in ihrem Brief. Auf der anderen Seite fanden wir, und deswegen haben wir auch sie hier mal zitiert, als langjährige Freundin Edgar Allan Poes, dass sie auch hinter diese Fassade geguckt hat.
Ja.
Und er war ja eine schillernde Persönlichkeit, da werden wir jetzt sicherlich auch anhand unseres Themas drauf kommen, denn wir wollen mal diese Zeit, in der er berühmt geworden ist, im Jahre 1845, beleuchten, unter einem besonderen Aspekt, nämlich welchen Frauen er da begegnet ist. Weil zeitlebens hatte er schon auch ein durchaus bemerkenswertes Verhältnis oder Nichtverhältnis zu Frauen.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Da freue ich mich drauf. Deswegen ja auch der Titel übrigens, ne? Also ein Rabe und vier Frauen. Und was ich vielleicht ganz kurz dazu noch ergänzen möchte, dass Edgar Allan Poe schon zu ganz frühen Kindheitstagen fängt das schon an, diese Beziehung zu Frauen. Er ist 1809 geboren worden. Die Eltern waren ein Schauspielerpaar. Und das ist ganz kurios, beide sterben. Beide Eltern sterben, als er, ich glaube...
Also seine Mutter stirbt, das kann ich sagen, als er knapp drei Jahre ist.
Also er hat auf jeden Fall seine leibliche Mutter nicht richtig kennengelernt, da war er zu klein für. Und kommt dann als Waise dann in eine andere Familie, die Allens. Deswegen ist sein Name ja auch Edgar Allan Poe. Ne, dieser Doppelname rührt daher, der zweite Name von den Adoptiveltern. Und auch hier ist es so, dass die Frau Allen, also seine Adoptivmutter, die hat ihn wohl sehr gemocht und hat ihm auch viel Gutes getan, aber auch die tritt relativ schnell dann auch aus seinem Leben heraus, sodass er dann nur noch mit seinem Adoptivvater zu tun hat. Also man merkt schon am Anfang, geht es schon so los für diesen kleinen Jungen, dass die Mutterpersönlichkeiten oder beschützende Frauen sind nicht da.
Ja, genau. Und sie werden auch, so kann man sagen, mindestens im ersten Fall seinem Leben entrissen. Also er muss ja doch als Kind dann das erlebt haben, wie seine Mutter gestorben ist an der Tuberkulose. Und die Kinder waren allein mit der Mutter, haben sowieso sehr ärmlich gelebt, unter ärmlichen Umständen. Und fast ein wenig verwahrlost wird auch beschrieben. Aber er muss das erlebt haben. Seine Schwester Rosalie war ein Baby. Und dieses Schicksal, das nimmt er auch wirklich als sein Lebensschicksal dann immer weiter mit. Den Eindruck hat man. Dieses schicksalhafte Einbrechen des Todes bei weiblichen Personen, die ihn umgeben.
Ja, verborgen. Also wahrscheinlich hat er das frühen Erfahrungen so in sich aufgesogen, ohne jetzt drüber nachzudenken. Das ist halt einfach so gewesen. Hinzu kommt sicherlich später auch noch, dass er mit seinem Adoptivvater auch nicht so richtig gut klarkommt. Also auf der einen Seite diese fehlenden Mütter, auf der anderen Seite der nicht gerade liebevolle Adoptivvater, der eher sich ganz dem Geschäft widmet. Da ist eben dieser kleine Junge oder spätere Sohn oder Stiefsohn, Adoptivsohn, wie man es nennen möchte, ist da auch nicht wichtig.
Ja, und der Vater wurde ja zu einem regelrechten Feindbild für ihn in der Beziehung, dass er auch ihn als Genie oder dem, was er tun wollte, er liebte das Theater, genau wie sein Vater. Eigentlich wollte er ausbrechen aus einer erfolgreichen Familie. Theater, Schreiben, Kunst, Kultur, all das interessierte ihn. Das war für seinen Vater völlig irrelevant und das gibt er natürlich auch zum Besten. Und somit hatte er da auch diese zwei Pole, die auch ganz schön beschrieben werden von der Frances Osgood am Anfang, dass er sagt, wie er sich Männern gegenüber verhalten hat und Frauen gegenüber. Und das sieht man dann auch in seinem späteren Business eigentlich als Autor und Rezensent, dass er da ganz klar unterschieden hat zwischen den Geschlechtern auch. Das kann man schon mal andeuten.
Genau, also jetzt würde ich sagen, lass uns doch gleich wieder zurückreisen in dieses Jahr 1845. Also das haben wir jetzt noch ein bisschen ausgeleuchtet. Er ist zwar nicht berühmt, aber er hat doch seine wichtigsten oder berühmtesten Schriften, seine Werke hat er da schon herausgebracht. Und der Rabe, den wir ja auch nennen, also als Ausgangspunkt unserer Story, ist im Jahr 1844 entstanden und 1845 gedruckt worden und sorgte gleich für auf jeden Fall Aufregung im negativen oder positiven Sinne. Aber es war ein Text, der sich schnell verbreitet hat, offensichtlich. Ja. Und darauf reagieren eben auch unter anderem auch diese Leserinnen.
Ja, und auch insbesondere deshalb, also es muss wirklich auch sehr besonders gewesen sein, wenn er das selbst vorgetragen hat. Das hat er gerne und häufig getan. Und das gehört natürlich auch mit zur Inszenierung seiner Persönlichkeit, die auch so aufblitzt in der Beschreibung, dass man doch irgendwie ihn auch sehr unheimlich fand in seiner ganzen Art. Also er muss das dann auch sehr leise, auch mit musikalischer Untermalung und sehr vorgetragen haben, so dass dann doch allen die Nackenhaare zu Berge standen. Dann trug er da seinen alten schwarzen Mantel, den er noch aus seiner, vom Abschied aus seiner Militärzeit als Andenken mitgenommen hatte, auch zeitlebens, und hatte natürlich auch sehr morbide Inhalte. Also in dem Raben geht es ja zum Beispiel darum, dass der die Hauptperson seine geliebte Frau verloren hat und nun in der Begegnung mit diesem Raben, der ihm in sein Haus fliegt, das Gefühl hat, da kriegt er jetzt vielleicht einen Kontakt zu der anderen Welt und kann mehr von ihm erfahren. Mhm. Nimmer mehr, wie wir dann immer wieder hören. Mhm. Ein morbides und sehr mystisches, wahnsinnig spannendes, erzählendes Gedicht.
Ja, was auch insofern außergewöhnlich ist, als dass Edgar Allan Poe Gedichte eher in seinen frühen Schriftstellerjahren, also mit früh meine ich, da war er ein junger Bursche, 20 rum, da hat er angefangen, Gedichte zu schreiben. Das verändert sich nachher in seiner späteren Tätigkeit. Er ist oft angestellt bei Zeitschriften, die dort sich sehr gut entwickeln in diesem Amerika des 19. Jahrhunderts. Da gibt es dann auch schon Zeitschriften, die sich eher nur um Literatur drehen oder die einen literarischen Teil haben. Das ist unterschiedlich. Dort ist er, ja, an verschiedensten Adressen ist er tätig, nie für lange Zeit. Mhm. Das hat etwas mit diesem Naturell zu tun, was du sagst. Das hat auch was damit zu tun mit dem Alkohol, der leider sehr frühzeitig in sein Leben tritt. Es soll zum Beispiel auch so gewesen sein, gibt es auch so eine Anekdote, dass er zum Beispiel an dem Tag, als der Rabe erscheint, sturzbetrunken durch New York getorkelt ist. Aber eben in den 40er Jahren und kurz davor, da sind die Kurzgeschichten, um darauf zurückzukommen, die Kurzgeschichten, das ist sein Metier. Das ist also seine bevorzugte Textform.
Der König der Short Stories im Prinzip geworden mit seiner Art und Weise
seine,
zu schreiben.
Und seine beste Schaffensphase sind die Jahre 1840, 1841 bis 42. 42 gibt es eine schlimme Krise. Da kommen wir gleich noch zu. Aber da ist er sehr produktiv. Und
ich denke, auch über die Erzählungen kennen ihn neben dem Raben wohl die meisten. Das verräterische Herz, das Pendel, der schwarze Kater und Ähnliches. Ja. Das sind alles Erzählungen, die auch aus dieser Zeit stammen.
Genau. Und er hat noch etwas hinzu, was er noch als zweites Gewürz mit reinschmeißt, das nicht nur einfach so irgendwelche Geschichten aus dem Alltag oder irgendwelche historischen Sachen, sondern es sind Kriminalgeschichten, die er sehr gerne nimmt, weil dort es für ihn offensichtlich sehr reizvoll ist, dort erstmal ein dunkles Geheimnis vorzufinden oder zu konstruieren, das dann gelöst wird. Meistens löst es sich aber ganz anders auf, als der Leser denkt. Also das ist so ein Kunstkniff.
Und, das ist schön, dass du das so sagst, weil ich habe auch so immer so einen Verdacht, warum sich das immer anders auflöst, weil das ist wirklich so ein wiederkehrendes Element in seinen Erzählungen, das ist das Schicksal.
Das Schicksal
spielt einfach die größte Rolle in allem, was da passiert. Ja. Und meistens sind die Protagonisten nicht in der Lage, sich gegen dieses Schicksal zu stellen. Ja. Also es wird sie immer wieder einholen, verraten, was auch immer. Ja, eine bisschen andere Position hat da vielleicht sein Kommissär Dupin. Eine andere bahnbrechende Erfindung, die ihm da gelungen ist, das muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist richtig.
Da hat er den Detektivgeschichte im eigentlichen Sinne erfunden. Ja. Mit dem Doppelmord in der Rue Morgue. Ja. Das ist, glaube ich, der erste Fall gewesen. Mhm. Und ja.
Ein schauerlicher Fall für die, die es nicht kennen von euch. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Also es spielt eben in Paris. Und dort plötzlich werden dort in einer Wohnung, die von innen verschlossen ist, wohlgemerkt, zwei tote Frauen gefunden, eine Mutter und ihre Tochter, grässlich zugerichtet. So, und die Polizei tappt im Dunkeln, man weiß nicht, was los ist, und die schmeißen das hin, die sagen, die Kinder kriegen es nicht raus. Jetzt kommt dieser Dupin ins Spiel, der übrigens nichts zu tun hat mit was ihr schon wisst, aus der bretonischen Krimi-Reihe, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ihr seht schon, das finde ich wirklich interessant, wie sich solche Namen, solche Charaktere immer weiter fortpflanzen. So, der kommt ins Spiel, der denkt nochmal drüber nach, prüft alles und versucht auch das Undenkbare. Das meinst du ja, dass das völlig Absurde zu denken. Und was kommt raus? Es war ein Orang-Utan. Der Täter ist ein Orang-Utan gewesen, der einem Matrosen entlaufen ist und dann irgendwie über die Dächer, und dann ist er da rein und hat da, warum auch immer, dieses scheußliche Verbrechen begangen. Und Dupin schafft es nicht nur, das aufzulösen, sondern auch den den Matrosen zu finden, um das dann wirklich sich bestätigen zu lassen. Ja. Ne, durch ein Inserat, was er aufgibt, dass er da irgendwie vorgibt, dass irgendwie, was weiß ich, der ist irgendwie da und er sucht ihn und da meldet sich dann auch.
Ja, absolut, also, genial.
Es ist schon genial konstruiert. Das verräterische Herz, was du gesagt hast, eben erwähnt hast, ist anders gelagert, aber es ist auch ein Kriminalfall. Ne, nur, dass es darum geht, dass der Täter sich selber entlarvt. Mhm. Unter einer Illusion, dem Druck einer Illusion. Weil er auf einmal im Raum des, da wo das Opfer liegt, auf einmal das Herz des Toten schlagen wird. Und denkt alle
an. Während er stolziert vor dem Polizisten und sich ganz sicher ist, dass niemand entdecken wird, dass seine Leiche unter seinen Planken liegt, unter dem Boden.
Ja, so ist es. Aber das, ne, da bringt er sich selbst zur Strecke im Prinzip.
Ja, und da merkt man auch wirklich, dass er mit menschlichen Eigenarten und Leidenschaften vor allen Dingen auch hantiert. Ja. Und das auf virtuose Art und Weise. Und das ist auch die Faszination. Das ist ja nicht nur dieses düstere Morbide, sondern auch eben diese Leidenschaften auch jenseits der Moral. Mhm. Also, aber nichtsdestotrotz immer auch diese Findigkeit, die dich da so dranhält, die diese Spannung eigentlich zusammenhält, wie man durch diese Storys durchgeführt wird. Mhm. Also das ist irgendwie immer spannend bis zur letzten Auflösung.
Und jetzt kommen wir auf die Frauen, finde ich. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die Frau Osgood hatten wir ja schon. Also wir sind nach wie vor im Jahr 1845, nach diesem kleinen Ausflug in sein Schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, um das schon mal irgendwie so mal eine These in den Raum zu werfen, dass auch gerade dieser Lesestoff, weil es in Amerika zu der Zeit, das habe ich mal irgendwo anders gelesen, haben wir einen relativ hohen Alphabetisierungsgrad. Das heißt, nicht nur die oberen 2% können lesen, sondern relativ viele auch von diesen Mittelschichten, würde ich die mal nennen. Und das sind ja auch diese Damen, die jetzt ins Spiel kommen, die selber scheinen A, ihn gekannt zu haben. Entweder von den Vorträgen oder von diesen Geschichten. Zweitens finden sie ihn so vertrauenserweckend, dass sie ihm auch selber geschriebene Gedichte schicken, um sich die bewerten zu lassen. Also das macht er auch tatsächlich, weil er immer in Geldsorgen ist. Mhm. Er ist zwar jetzt in diesen 1840er Jahren, ist er zwischendurch, als er, was wir eben sagten, 1840, 41, ist er auch mal Chefredakteur eines dieser Blätter, wo er arbeitet, Graham's Magazine. Aber er ist selbst auch kein Planer, kein steter Charakter offensichtlich. Und da schmeißt er nach einem Jahr hin. Angeblich, weil er dann Charles Dickens getroffen hat, den berühmten englischen Autor, und gemerkt hat, wie klein er ist als mit seine kleinen Groschen, die er da verdient. Und da war er irgendwie genervt oder er war genervt von den Inhalten. Egal. Er schmeißt es hin und macht halt auch solche Nebenjobs, um Geld zu verdienen. Dass er eben einfach sich anguckt, die Gedichte von diesen Damen und sagt, so hier ein bisschen verbessern da, ein bisschen, so stelle ich es mir vor. Dass es einfach wie so eine Nachhilfe ist.
Ja, und vor allen Dingen war er ja auch Kritiker, muss man ja auch sagen. Das gehörte sicherlich auch mit dazu. Und er war ein sehr angesagter Kritiker, weil er mit spitzer Feder geradezu dolchartig, also viele Vögel da vom Himmel geholt hat, hätte ich jetzt fast gesagt.
Also die Etablierten.
Er hat sich wirklich angelegt mit den Etablierten.
Ja.
Also jetzt mal Longfellow zu nennen, das ist, glaube ich, seine berühmteste oder vielleicht auch nachhaltigste Tat gewesen, weil als er den dann richtig schlecht rezensiert hat, wurde er dann auch fertig gemacht.
Ja.
Also da wurde er in die Ecke gestellt als der Alkoholiker, der er auch war. Aber gut, das muss man deswegen nicht zum Thema machen. Und seiner Verwahrlosung, seiner fehlenden Moral. Und da wurde sein Bild, gerade für Frauen, sollte vielleicht abturnend sein, aber es wurde auch unter anderem mit interessant dadurch, muss man sagen.
Weil er der Außenseiter ist. Er ist der Outlaw, der gegen diese Etablierten, auch die sich ja auch offensichtlich materiell standen, die viel besser da. Ne? Das waren Leute, die auch aus der Oberschicht, aus Boston und so kamen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, und er kommt da irgendwie von der Seite rein und klar, macht das interessant. So.
Und wegen oder trotz seiner Begabung in die Ecke gestellt
wird. Er wird in die Ecke gestellt. So, jetzt ist er aber auch er ist sehr begabt, aber er ist eben überhaupt nicht begabt, offensichtlich in sozialen Beziehungen, in Netzwerken, würde man auch heute sagen. Also, du hast es eben so schön gesagt, mit den Etablierten hat er sich schon verdorben, weil er auch, ich glaube, diesem Longfellow sogar einen Plagiatsvorwurf reinschreibt, also ganz böse. Jetzt die Frauen, jetzt hat er eben die, das ist ja auch nicht schlecht für ihn, aber anstatt er da jetzt irgendwie weiterhin da auch die sich erschließt, weil die ja auch Netzwerke haben, wo er dann so eine Art Salonkultur gibt es da auch, kleiner als in Europa, aber auch. Was macht der Tölpel, muss man ja sagen? Er druckt, jetzt kriegt er Gedichte geschrieben, auch sowohl von der Frau Osgood als auch von einer anderen Dame namens Ellet. eine Professorin, Gemahlin. Die schreibt es aus. Jetzt nimmt er sich die beiden Gedichte, druckt die irgendwo in seinem eigenen, zu der Zeit hat er nun auf ihren eigene kleine Zeitschrift, da druckt er die beide ab, lässt aber klar erkennen, dass er das Gedicht von Frau Osgood besser findet. So, und jetzt passiert Folgendes, dass jetzt die andere, die zurückgesetzte, Frau Ellett, findet das ganz schrecklich, fühlt sich beleidigt und setzt jetzt böse Gerüchte in Umlauf. Ja. Nämlich, ja,
nee, sag mehr du. Erzähl du es.
Ja, also sie behauptet, dass sie von Frau Poe, also Edgar Allan Poe ist dort schon seit 5 Jahren ungefähr verheiratet, mit einer sehr viel jüngeren Frau, eine Cousine von ihm übrigens, eine aus einem anderen Familienzweig, und behauptet, dass die Frau von Poe hätte ihr Briefe gezeigt, die Frau Osgood an Poe geschickt hat, und wo eben, naja, unschickliche Dinge drinstehen. Und zusätzlich ist die Frau Osgood auch schwanger im 4. Monat. Und daraus wird ein Lügengespinst gebaut, was ihn völlig untragbar macht in diesen ganzen, in dieser Szene, würde ich mal sagen. Mhm. Da ist er durch.
Ja, da hat sie mit ihren Waffen ihn auch so gesehen vom Ruf her wieder zur Strecke gebracht. Ja. Das schien ihm nie fürchterlich viel ausgemacht zu haben. Also er hat das immer wieder angezogen, hat sich das wieder ins Revers geheftet als nächste Enttäuschung.
Ja.
In den zwischenmenschlichen Beziehungen natürlich. Aber letzten Endes ist es so, diese Frau Ellett, von der kann er nicht viel gehalten haben.
Ja.
Weil der hat er kein Gedicht gewidmet, was er aber den Frauen, die er geschätzt hat, nun wirklich immer getan hat.
Da hast du doch so eine schöne Stelle rausgesucht, fällt mir gerade ein, wie man das auch, wie er das selber auch zugibt, dass er eben Sympathie und Antipathie auch zum Beispiel in der Länge seiner Beiträge erkennen lässt. Lass uns das mal anhören kurz.
Das hören wir uns an. Vornehmlich war's in seinem zugleich einfachen und poetischen Heim, wo mir der Charakter Edgar Poes in seinem schönsten Licht erschien. Ausgelassen, angeregt, geistvoll, wie ein verzogenes Kind, bald fügsam und bald garstig, hatte er für seine junge, sanfte und angebetete Frau und für alle, die kamen, immer, selbst inmitten der ermüdendsten literarischen Arbeiten, ein liebenswürdiges Wort, ein wohlwollendes Lächeln, anmutige und ritterliche Aufmerksamkeiten. Endlose Stunden verbrachte er an seinem Pult, unter dem Bildnis seiner Leonore, der Geliebten und Gestorbenen, immer angespannt, immer ergeben, in seiner wundervollen Handschrift die glänzenden Fantasien band, die sein erstaunliches Gehirn unablässig im Nu durchzogen. Ich erinnere mich, wie ich ihn eines Morgens froher und behender als gewöhnlich sah. Virginia, sein holdes Weib, hatte mich gebeten, zu ihnen zu kommen, und es war mir unmöglich, ihren Bitten zu widerstehen. Ich fand ihn bei der Arbeit an der Artikelserie, die er veröffentlicht hat unter dem Titel »The Literati of New York«. »Sehen Sie«, sagte er zu mir, und dabei entfaltete er mit einem Siegerlächeln mehrere kleine Papierrollen. Er schrieb auf schmalen Streifen, offenbar, um seine Kopie der Justierung der Zeitung anzupassen. »Ich werde Ihnen an der Verschiedenheit der Länge die verschiedenen Grade von Wertschätzung zeigen, die ich für jedes einzelne Glied eurer literarischen Rasse habe. In jedem dieser Papiere ist einer von euch verpackt«, und besonders behandelt. Komm her, Virginia, und hilf mir. Und sie entrollten eines nach dem anderen. Zuletzt hatten sie eins, das fast unendlich schien. Lachend wich Virginia bis in einen Winkel des Zimmers, das Papier am einen Ende haltend und ihr Mann mit dem anderen Ende bis in einen anderen Winkel. Und wer ist der Glückliche? Fragte ich, den sie solch in kommensurabler Milde für würdig erachtet haben? »Da hört«, rief er, »als wenn ihr kleines, eitles Herz ihr's nicht schon längst gesagt hätte, dass sie, sie selber es ist.«
Ja, also diese Stelle stammt auch aus diesen Erinnerung der Frau Osgood, die das dem Herausgeber, dem Nachlassverwalter dann offensichtlich überlassen hat.
Ja. Und da finde ich auch besonders schön, wie sie eben beschreibt, wie sie da mit Virginia, das ist der von dir eben schon mal angesprochenen Frau von Edgar Allan Poe, und ihm zusammen in ihren bescheidenen vier Wänden, weil gut ging es ihnen ja nur wirklich nie, aber mit was für einer Freude und Liebenswürdigkeit sie da immer empfangen wurde. Ja. Also sie ist wirklich die platonische Freundin, in dem Sinne, so stilisiert sie sich zumindest, und bestens vertraut und befreundet mit dem Paar.
Ja, so, jetzt kommt, wir haben jetzt drei Frauen schon am Wickel gehabt. Edgar Allan Poes eigene Frau, dann diese beiden Kontrahentinnen. Jetzt muss man sagen, leider, die Virginia Poe war die ganze Zeit über schon angeschlagen. Mhm. Sie hatte TBC, also Tuberkulose. Und das Ganze wird dann 1842, gibt es dann schon wirklich einen Zusammenbruch fast. Da ist schon fast das Ende nahe, Blutsturz, furchtbarer Zusammenbruch. Und das hat ihn sehr geprägt, unseren Autor. Mhm. Und dann geht's aber doch nochmal gut. Aber 1847 verstirbt sie.
Ja, und das hat er, muss er auch wirklich als sehr schlimm empfunden haben, weil sie für ihn und in seinem Gefühl mehrmals gestorben ist. Weil sie muss wirklich mehrmals quasi dem Tod dann so gerade nochmal von der Schippe gesprungen sein. Und das Gedicht, der Rabe, fällt jetzt auch nicht so ganz ohne in diese Zeit, weil er sich dadurch schon die ganze Zeit eigentlich mit dem Tod seiner Frau beschäftigen musste, weil er es einfach schon mehrmals erlebt hatte. Ja. Das ist schon tragisch.
So, und nun ist er aber, das kriegen die natürlich wir alle mit in der Öffentlichkeit, er ist eben auch unter Beobachtung, weil er so ein Außenseiter ist. Es ist nicht so, dass keiner sich darum kümmert, was mit ihm ist. Er selbst ist ja nach wie vor auch nach außen tätig, macht seine Vorträge, ist weiterhin auch an Zeitschriften, also als Autor tätig. Jetzt kommen diese Literary Ladies, wie man sie so schön nennt, also diese meistens Frauen, gehobene Mittelschicht bis Oberschicht.
Sie schreiben meistens selber?
Schreiben meistens selber, ja, weil sie sich damit auch natürlich präsentieren wollen. Und jetzt ist er ja offensichtlich frei. Jetzt kommen wir zur nächsten Frau.
Ja, der begegnet er in Providence, wo er auch einen Vortrag hält, wo sie lebt. Sie heißt Helen Sarah Whitman und scheint für ihn wie geschaffen zu sein. Sie ist so dem Okkultismus so ein bisschen angehaftet, hat da auch so eine Riege von Transzendentalen, mit denen sie da tätig ist, ist selber gesundheitlich auch angeschlagen, wieder mal eine Frau, die, sie hat es mit dem Herzen und läuft immer mit einem Äthertuch herum, an dem sie schnüffelt, um das wieder alles in Ordnung zu bringen. Kleidet sich auch entsprechend. Also sie hat so eine geisterhafte Erscheinung fast.
Das ist auch so ein Frauentyp, den er immer wieder drin hat bei sich auch, ne?
Ja, gerne. Absolut, absolut. Das muss für ihn also von daher, hätte er sie auch gleich entdecken können und wäre vielleicht interessiert gewesen, aber es passiert anders. Weil sie macht auf sich zunächst aufmerksam, wie wir es jetzt ja auch häufiger schon kennengelernt haben. Sie in der guten alten Tradition der Valentinsgedichte, die dort gerne auch in diesen Salons und so weiter vorgetragen wurden, zum Valentinstag hat man sich jemanden ausgesucht und hat über ihn geschrieben, hat sie sich überlegt, dass sie über Edgar Allan Poe etwas zum Besten gibt.
Ja, interessant.
Und ja, das war aber in ihrer ganzen Umgebung erstmal ein großer Skandal. Die wurden alle ganz nervös. Also die das veröffentlichen wollten und so weiter, sind ganz blass geworden und haben gesagt, das kannst du doch nicht machen. Der Typ ist durch. Der Typ ist sowas von durch und du machst ja jetzt so eine Hommage an ihn. Edgar Allan Poe hat es vielleicht auch gerade deswegen natürlich, dass sich sehr, sehr geehrt gefühlt und ist sofort aufmerksam geworden.
Ja. Ist sie verheiratet?
Nein, sie war verheiratet, sie ist Witwe.
Ah ja, genau.
Und letzten Endes ist es für sie auch ganz interessant. Also, was heißt interessant? Das ist doof formuliert. Also sie möchte eigentlich nicht Witwe bleiben. Sie ist reich, durch ihre Mutter aber hauptsächlich, also durch das Erbe. Und ja, somit auch ein ganz guter Fang, in Anführungsstrichen.
Das könnte man natürlich.
Apropos Fang, da könnten wir uns jetzt aber nochmal wieder anhören, was die Frances Osgood dazu zu sagen hatte.
Nur zu.
Dem Home Journal entnehme ich, dass ihre schöne Beschwörungsformel den Raben in seinem Nest erreicht hat. Und es würde mich keineswegs wundern, wenn er inzwischen bereits auf ihren kleinen Taubenschlag in Providence herabgestoßen ist. Möge die Vorsehung sie beschützen, wenn meine Vermutung stimmt. Denn sein Krächzen ist das redegewandteste und einschmeichlerischste, das man sich vorstellen kann. Er ist wahrlich ein Teufelskerl mit viel Herz und Hirn. Ja, also die hat das auch wahrgenommen mit einem und das schön ironisch verpackt, was jetzt passieren wird. Mhm. Und so ist es auch gekommen. Und daran sieht man aber auch schon, dass das Ganze doch eine spielerische Komponente hatte. Mhm. Weil auch wenn man das irgendwie als etwas dramatisch empfinden kann, dass er nach dem Verlust seiner Frau wirklich auch händeringend nach einer neuen Liebe und einer neuen Heimat sucht. Weil er war ja an sich ein Heimatloser.
Ja.
Er hat sich sowohl in seinem Heimatland heimatlos gefühlt, in seiner Familie, in, also der Zielfamilie, in der er aufgewachsen ist. Also alles war für ihn, er hatte keinen Halt im Leben.
Mhm.
Und das waren für ihn eigentlich die Frauen. Im Falle von Virginia, ja, die hat er geheiratet, da war sie 13 Jahre alt, da kann sie kein Halt gewesen sein. Aber es ging auch um die Tante, die Mutter von der Virginia.
Ja.
Das war seine Madi.
Ersatzmutter die, im Prinzip, ne?
Genau, ist für ihn die Ersatzmutter gewesen.
Ja.
Das war die einzige Frau in seinem Leben, die ist auch konstant geblieben für ihn, aber als wirklich als Mutter, zu der er eine Beziehung hatte und wo er überhaupt, wenn irgendwas für Halt gefunden hatte. Also er hat ja, muss man jetzt auch nicht weiter beschönigen.
Mhm.
Also ihm ging es wirklich, er hatte Depressionen, starke Depressionen sein Leben lang, der ganze Alkoholkonsum, Drogenkonsum. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, man denkt, dann ist es die verzweifelte Suche nach einer neuen Frau, aber eigentlich hätte er das nie finden können in diesen Frauen, die er da
um sich hatte. Dass es nicht kompatibel ist. Er ist ja auch älter geworden, denn, ne? Also jetzt in der Zeit, in diesen 40er Jahren, er geht auf die 40 zu. Da ändert sich natürlich auch einiges, dass er da auch wahrscheinlich nicht mehr bereit ist, bestimmte Kompromisse einzugehen. Mit dieser Frau Wittmann, lass uns das kurz abschließen nochmal. Also da scheint es ja auch so gewesen zu sein, dass sie kommen sich näher, aber er blockiert.
Ja, also zunächst war es so, er fand sie fantastisch und so hat er es zum Ausdruck gebracht und wollte sie heiraten.
Mhm. Ja.
Und hat ja auch direkt auf einem Friedhof, wie sollte es anders sein, einen Heiratsantrag gemacht, den sie erst, die Antwort hat sie erstmal aufgeschoben. Und sie hat dann später gesagt, sie können heiraten, aber nur, wenn Edgar nicht mehr in seine Rauschzustände verfällt. Und das hatte nämlich häufig auch damit zu tun, wenn er sich diesen Vollrausch hatte, ist er auch aggressiv geworden. Also er war ja auch unberechenbar. Also ist da so eine gewisse Manie auch gewesen. Und sie hat gesagt, wenn er das in den Griff kriegt, dann kann das stattfinden. Ja, und nun, jetzt kann man da auch wieder verschiedener Meinung drüber sein. Es kommt nicht zu der Hochzeit und es kommt aus genau dem Grund nicht zu der Hochzeit, dass er eben wieder loszieht, entweder angeblich oder auch nicht. Aber es kann durchaus auch sein, dass er die Reißleine gezogen hat.
Ja, das wirkt ein bisschen so.
Ja.
Ja, und dann ist er auch gar nicht mehr, da sind wir ja auch schon, glaube ich, im Jahr 1848, also ich glaube, das ist kurz vor seinem Tod schon, ne? Also er stirbt ja dann auch, es ist sehr ominös, da weiß man auch gar nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Man findet dann den Körper, also 1849 sind wir jetzt. Ja, und dann ist, auch selbst dieser Tod ist etwas mysteriös.
Er ist mysteriös.
Weil man nicht genau weiß, was passiert ist.
Ja, er ist sehr mysteriös und vielleicht, ja, auch irgendwie Sinnbild dieses Weges, den er gegangen ist. Also er kam gerade an dem Ort an und muss aus welchem Grund auch immer losgezogen sein. Also er muss auch wohl gerade eine ganz gute Summe für irgendeine Geschichte noch bekommen haben. Also das hat noch funktioniert und ist damit fröhlich losgezogen. Und nun wissen wir nicht, ob er die jetzt mit Freunden oder eben schlechten Freunden vertrunken hat und dann auf der Straße liegen geblieben ist.
Ja.
Und wenige Tage später dann im Krankenhaus gestorben ist.
Ja, und er hat seinen Ruhm wirklich nicht ansatzweise erlebt. Er hat so ein bisschen Wertschätzung gekriegt, zum Teil nicht. Wir haben es besprochen. Was schade ist, dass genau zu dieser Zeit, also ab 1848, 49, fängt im fernen Europa ein junger Dichter aus Paris, Charles Baudelaire, der hat Feuer und Flamme, also der ist selbst, ja, ich glaube 23, also in den 20ern, und hat zufällig eine der ersten Übersetzungen ins Französische einer seiner Geschichten, ich weiß nicht mehr welches war, der Goldkäfer, ich weiß es nicht mehr, gelesen, war so beeinflusst davon, weil er dachte, das ist sein alter Ego. Also er hat sinngemäß gesagt, die Sätze, die ich da gelesen habe, das sind doch meine Sätze, die ich eigentlich schreiben wollte.
Nachher haben mir manchmal Menschen vorgeworfen, er hätte kopiert von seinem großen Vorbild, gut, aber das lassen wir mal dahingestellt.
Genau, aber der fängt an und übersetzt, glaube ich, wirklich 1848, also noch zu Lebzeiten Poes, fängt er an, diese Dinge zu übersetzen, die er kriegen kann. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich, weil wenn die sich mal getroffen hätten, also dann hätte Poe ja wirklich mal einen Mann, einen glühenden Verehrer gehabt. Und man muss es wirklich sagen, hätte es Baudelaire nicht gegeben, der das alles übersetzt hat und auch in der französischen Schriftsteller-Community nicht sich so dafür eingesetzt hätte und das so deklariert hätte, das ist was ganz, ganz Besonderes, was Neues. Das hat es noch nie gegeben. Wäre Poe wahrscheinlich vielleicht nicht so berühmt geworden. Also auch für andere Künstler, für die bildende Kunst auch, dieser Symbolismus, dieses Mystische, auch dieses später bei den Surrealisten. Ne, also überall, alle bedienen sich irgendwie. Und Doyle hat fairerweise gesagt, wenn jeder von den Künstlern, die von Poe irgendwie genascht haben, wenn der dafür hätte seinen 10% hätte Abgabe leisten können, dann hätten sie daraus aus diesen Anteilen, diesen Teilen, hätten sie einen riesigen Turm bauen können zu seinen Ehren. Sinngemäß hat er das gesagt.
Ja, absolut, absolut. Also er war in seinem Land, und da haben wir auch vorher so drüber geredet, also eigentlich war er vom Herzen her, er hat sich in Amerika nie wohlgefühlt, er konnte sich da nicht verwirklichen, es hat ihn niemand verstanden, er wurde nur gedisst die ganze Zeit. Ja. Und er war eigentlich Europäer vom Ding her. Also er hat sich darauf hinorientiert.
Der Romantikverpflichteter.
War ja noch nicht fertig. Also er war vom Herzen her Europäer, weil er diese Kultur und die Literatur auch im europäischen Raum geliebt hat. Also gehört auch Deutschland dazu, eben wie du sagst, die Romantik. Das war so sein Nektar, aus dem er wiederum gesogen hat, um das zu erschaffen, was er da erschaffen hat. Es war einfach in jeglicher Hinsicht genial. Und das erkennt natürlich auch ein Charles Baudelaire. Ja. Und was ich wirklich immer wieder toll finde, da sind wir jetzt ja schon häufiger drauf gestoßen, dass jetzt ein Charles Baudelaire auch jemand ist, der sagt, ich möchte diesem Dichter, weil er ein Genie ist, Raum verschaffen. Ich mach das einfach. Ja. Ich sorge dafür, dass dieser Mensch irgendwie wahrgenommen wird. Und nur deshalb, also ich behaupte jetzt mal nur deshalb, ich meine, Amerika hätte es vielleicht irgendwann auch noch hingekriegt, aber da ist er ja völlig, der ist gestorben, den hat kein Mensch interessiert. Nee. Kein Mensch hat ihn interessiert und auch heute wird meistens sein Rabe gefeiert. Und da muss ich schon sagen, Hut ab, Charles Baudelaire. Ja. Gut gemacht.
Und mit diesem schönen Exkurs beenden wir auch unsere kleine Reise. Also das finde ich auch gut, dass wir es nochmal gesagt haben, dass diese Örtlichkeit ist immer ganz wichtig. Diese Kultur, diese Geisteskultur, dieser Boden, auf dem sowas, es muss ja auch irgendwie passen. Sonst kannst du noch so genial schreiben und keinen interessiert's.
Absolut. Gut.
Haken dran. Jetzt.
Vielleicht nochmal ganz kurz. Zum Ende könnten wir doch eigentlich nochmal aus dem kleinen Oeuvre der Helen Whitman zitieren und die Reaktion von Edgar Allan Poe.
Oh ja, das finde ich ja spannend.
Ich glaube, das rundet es doch irgendwie ganz gut ab.
Also bleibt bitte dran, wir sind jetzt am Ende. Ich bin jetzt auch mit meinem Genesel jetzt auch fertig. Tut mir nochmal leid, bitte verzeiht. Wir sagen vielen Dank, das hat uns wieder viel Spaß gemacht, diesmal mal auf einem anderen Kontinent mal unterwegs zu sein mit euch und bleibt mal dran, hört euch noch diese
Filme. Bleibt mal dran. Und in der Lesedusche, aber das verlinken wir ja auch immer schön, das findet ihr da ja, könnt ihr euch auch den Raben dann mal anhören. Ja. 18 Strophen immerhin.
Es ist ein ganz schönes Brett.
Es ist ein ganz schönes Brett, aber es ist ein bisschen musikalisch unterlegt.
Und es passt jetzt zu der düsteren Jahreszeit, die wir auf uns zukommt. Also, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ach, düsterer Gespensterrabe, willst du für mein Ohr und mein Herz der treueste Rabe sein, der je die Flügel schlug und die Verzweiflung krächzte? Keiner der Vögel, die durch den Wald irren, soll unseren hochgelegenen Horst mit uns teilen. Unmittelbar nach der Lektüre des Valentines wollte ich mir eine Art und Weise ausdenken, wie ich, ohne sie zu verletzen, indem ich den Anschein erwecke, dass ich es direkt anerkenne, mein Gefühl, mein lebhaftes, mein jubelndes, mein ekstatisches Gefühl der Ehre, die sie mir erwiesen haben, anerkennen könnte. Es schien mir jedoch unmöglich zu sein, genau das zu erreichen, was ich mir wünschte. Und ich war im Begriff, den Gedanken aufzugeben, als mein Blick auf einen Band meiner eigenen Gedichte fiel. Und da blitzten die Zeilen auf, die ich in meiner leidenschaftlichen Knabenzeit an die erste rein ideale Liebe meiner Seele geschrieben hatte, an die Helen Stannard, von der ich ihnen erzählte. Ich wandte mich ihnen zu. Sie drückten alles aus. Alles, was ich ihnen hätte sagen wollen. So vollständig, so genau und so ausschließlich, dass mich sofort ein Schauer intensiven Aberglaubens durchlief. Lesen Sie die Verse und bedenken Sie dann, dass ich in diesem Moment ein besonderes Bedürfnis nach einer so scheinbar unerreichbaren Form der Kommunikation mit Ihnen hatte, wie sie sie bot. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.